Eier, Likör und Jugendhilfe. Theoretisch in die Praxis. Der Podcast für Studis, BerufseinsteigerInnen und Interessierte. Wissenswertes aus Theorie und Praxis. Gelassen, informativ, humorvoll.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Eierlikör und Jugendhilfe. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Wir sind wieder zu dritt, wie immer, also Jana, Mike und ich. Und in der letzten Folge, also im Januar, ging es ja um Kindeswohl und Kindeswohlgefährdung. Und Jana, magst du nochmal eben kurz, erstmal hallo.
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 Vielleicht magst du nochmal die Hörerinnen nochmal abholen, worum es da letzte Folge ging.
Ja, also wir hatten in der letzten Folge ja das Kindeswohl in Betracht von Grundbedürfnissen. Es ist ein unbestimmter Rechtsbegriff und es gibt so Gefährdungseinschätzungsbögen. Und Kindeswohlgefährdung ist ja die Abwesenheit von körperlichem, geistigem oder seelischem Wohl eines Kindes. Und dann kann es eben passieren, dass eine Meldung durch freie Träger, durch die Kita, aber auch durch NachbarInnen, durch verschiedenste Menschen beim Jugendamt eingeht und das Jugendamt durch das Gesetz dazu verpflichtet ist, zu handeln. Wenn eine solche Meldung nämlich eingeht, muss das Jugendamt handeln. Und dann sind wir in der heutigen Folge vielleicht bei einer Inobhutnahme.
Ja, aber die Frage kann ja sein, okay, stellen wir uns vor, zwei JugendamtsmitarbeiterInnen gehen in eine Familie, suchen die Familie auf und stellen fest, okay, hier stimmt einiges gar nicht. Also viele Sachen sind ja auch, wenn wir jetzt mal über die Gefährdungsarten ja schon gesprochen, ich sag mal, psychische Gewalt ist natürlich sehr schwer, das irgendwie so zu beobachten. Aber wir nehmen jetzt mal so einen ganz klassischen Fall von, was weiß ich, Verwahrlosung, Kühlschrank leer, Kinder haben nichts zu essen, sind nicht versorgt, sind vielleicht...
Das reicht schon.
Ja, das reicht schon. Genau, den Rest überlassen wir einfach mal den Köpfen da draußen. Also ihr könnt euch vorstellen, sehr viele sehr unschöne Dinge sind da vielleicht, werden da vielleicht beobachtet von den Mitarbeiterinnen und die sagen, okay, jetzt müssen wir das Kind mitnehmen.
Häufig ist natürlich auch, sind das auch Situationen, die vielleicht sich auch nachts abspielen. Die Polizei kommt irgendwo zu einem Streit dazu, die Nachbarn haben sich gemeldet und man muss sozusagen dann schnell und akut entscheiden. Also es ist sozusagen, die Inobhutnahme kommt dann ins Spiel, wenn es sozusagen sich um eine akute Abwendung der Gefahr handelt. Und es gehört sozusagen zu den anderen Aufgaben der Jugendhilfe, das ist keine klassische Hilfeleistung. Wir sind also auch etwas weiter weg, Paragraph 42, glaube ich, bei den Inobhutnahmen. Und es ist sozusagen etwas, wo Gefahr im Vollzug ist und wo das Jugendamt in der Funktion des Wächters, der Wächterin in Erscheinung tritt und das Kind sozusagen schützt. Das können dann so eine Situation sein, da ist vielleicht auch niemand zu Hause und da ist irgendwie ein zweijähriges Kind oder sowas oder es kommt zu Streit und Polizeieinsatz, alkoholisierte Eltern und die Polizei hat das Gefühl, das, was wir hier gerade sehen in der Wohnung, ist so, dass das nicht geht, dass dann natürlich dann auch die Bereitschaft des Jugendamtes, die ja auch immer erreichbar ist, hinzugezogen wird und dann die Entscheidung vielleicht getroffen wird, das Kind kann hier heute erstmal nicht mehr bleiben.
Und dazu auch nochmal, jetzt sind wir sehr stark bei der Kontrollfunktion des Jugendamtes. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass wir auch ganz viele Hilfeleistungen schon auch hatten und das Jugendamt natürlich in erster Linie helfen will oftmals und die Kontrollfunktion nicht erstmal in vielen Köpfen ja direkt drin ist, wenn man an das Jugendamt denkt, das hatten wir auch in einer Folge schon, dass man dann an die Kinderklaubehörde denkt und da sind wir heute tatsächlich ein bisschen, aber ich möchte einfach den Blick nochmal dahin lenken, nicht nur das ist das Jugendamt, auch wenn es heute viel darum gehen wird.
Und es hört auch nicht damit auf, ne? Also ich sag mal, die Inobhutnahme ist ja auch eigentlich der Startschuss für weitere Hilfe oder Unterstützung. Es kann ja durchaus sein, dass dann eine ambulante Hilfe oder eine stationäre Hilfe dann eingerichtet wird, bei der ja auch dann die Eltern im Idealfall eine Rolle spielen können weiter.
Ich finde, man kann es ganz gut mit so einer Pausentaste beschreiben. Also da drückt jemand mal auf den Pausenknopf. Ist vielleicht so ein bisschen sehr jetzt romantisch dargestellt. Das ist natürlich ein existenzieller und auch sehr gravierender Eingriff auch für alle Beteiligten, denke ich. Aber dass man mal auf den Pausenknopf drückt und guckt, was ist jetzt hier gerade los? So, und das kann sich natürlich bestätigen, sodass daraus auch vielleicht Folgehilfen auch, sage ich mal, langfristige Fremdunterbringung ergeben können. Aber es kann natürlich auch sein, dass Eltern sagen oder auch generell die Fachkräfte oder alle Beteiligten sagen, okay, da können wir vielleicht mit einer sozialpädagogischen Familienhilfe, das war vielleicht eine temporäre Situation, wo es jetzt eben zu der und der vielleicht auch akuten Gefährdungssituation gekommen ist, wo man dann aber auch schauen kann, wie kommt man wieder zurück davon. Also nicht, also ich finde mal gut, so Differenzierung finde ich mal wichtig, dass man nicht dieses Bild fortschreibt von, okay, da gibt es jetzt eine Obhutnahme und daraus folgt jetzt quasi kausal zwangsläufig eine langfristige stationäre Unterbringung des Kindes, sondern es kann, so deswegen finde ich das Bild, das Pausenknopf ist gut, kann in alle Richtungen gehen, wenngleich natürlich auch sich daraus natürlich auch auch tief eingreifende Hilfen ergeben können. Aber ich weiß nicht, Olli, hast du vielleicht mal ein paar Zahlen für uns? Weil ich weiß gar nicht, ich habe jetzt gerade so...
Wie viele junge Menschen?
Ja, viele Hörerinnen haben das vielleicht auch nicht. Also klar. Wie viele sind das denn so im Jahr?
Vielleicht bevor ich die Zahlen sage nochmal, wir haben jetzt darüber gesprochen, dass sozusagen eine Kindeskrupulgefährdung auffällt und das Kind geschützt wird. Zwei Fälle gibt es aber auch noch, wo in Obhutnahmen in Frage kommen, wenn die jungen Menschen sich selber melden und darum bitten, in Obhut genommen zu werden, was dann einen Grund darstellt. Und natürlich auch die minderjährigen, unbegleiteten Geflüchteten, die natürlich auch unmittelbar, wenn sie ohne ihre Eltern kommen und minderjährig sind, erstmal in Obhut genommen werden. Das vielleicht vor den Zahlen vorweg. Bei den Zahlen ist es so, ich habe mal die von 2022 rausgesucht, wenn euch das näher interessiert, findet ihr es natürlich auch immer im aktuellen 17. Kinder- und Jugendbericht, da gibt es ein Kapitel zu in Obhutnahme auch. Also es sind knapp 50.000 Kinder und Jugendliche in Obhut genommen worden im Jahre 2022 und davon waren 8.000 Kinder und Jugendliche, die sich selbst an das Jugendamt gewendet haben. Da kann man auch nicht jetzt über die Jahre sagen, zumindest kommt der Jugendbericht zu dieser Einschätzung, dass diese Zahlen groß gestiegen sind. Also die sind über die Jahre relativ stabil geblieben. Die größte Gruppe der in Obhut genommenen jungen Menschen sind Jugendliche ab 14. Da ist es so, dass das, mal gucken, was hier genau steht, mit ca. 58 pro 100.000 der alterssprechenden Bevölkerung ist das die verhältnismäßig größte Altersgruppe. Und die unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten, das sind ungefähr 10.000. Genau. Und von der Dauer ist es so, dass sich etwas verändert hat. Also es war sonst so, dass in der Regel in 50% der in Obhutnahmen das innerhalb von unter einer Woche beendet wurde. Die Hilfen dauern oder die in Obhutnahme dauert im Moment etwas länger. Da sind nur noch in 38% der Fällen die in Obhutnahme schon innerhalb von einer Woche beendet. Das vielleicht so, um den Rahmen mal zu haben, also 50.000 Kinder und Jugendliche ungefähr, davon 8.000 Selbstmeldende und ungefähr 60%, die länger dann als eine Woche in so einer Obhutnahme verweilen.
Ja, und da ist ja die Frage, vielleicht bevor wir nochmal das Differenzierte uns anschauen, weil das finde ich ja auch spannend, ne? Was sind das eigentlich für Jugendliche, junge Menschen, die sich da selber melden, wie wird damit so umgegangen? Vielleicht habt ihr da auch nochmal irgendwie Beispiele, ich kam gerade auch schon in meinem Kopf so ein bisschen, aber es gibt ja explizite Inobhutnahme Stellen oder Einrichtungen dafür, aber ich glaube, es ist auch nochmal wichtig zu sagen, dass es natürlich auch je nach Alter differenziert unterschiedliche Formen gibt. Ne? Also nicht, dass man jetzt das Gefühl bekommt, okay, die Kinder werden jetzt eingepackt und dann kommen die irgendwie in das Heim oder so, sondern es gibt ja Einrichtungen dafür und auch Bereitschaftspflegestellen, gerade für jüngere Kinder. Man kann sich ja schon vorstellen, also wenn man sich da jetzt mal reinfühlt, also die Kinder lieben ja ihre Eltern in der Regel ja trotzdem. Ne? Und wenn es dann solche Situationen gibt, ist das für die Kinder natürlich trotzdem hochgradig auch belastend und auch traumatisierend, sodass es dann natürlich je nach Alter auch unterschiedliche Formen der Unterbringung gibt. Ich glaube, das ist nochmal wichtig,
das an der Stelle sagen. Passt vielleicht an der Stelle auch ganz gut, nochmal zu sagen, die meisten in Obhutnahme-Angebote werden von freien Trägern erbracht und das sind meistens dann auch Träger, die auch stationäre Angebote sonst haben. Teilweise sind die Einrichtungen zusammen am selben Ort, das ist da dann eine Krisenklärung oder so eine Not- Einrichtung oder wie auch immer, vielleicht hinterher auch andere Begriffe dafür gibt. Und wichtig ist aber, was du auch gesagt hast, Bereitschaftspflege.
Und was mir bei dem Thema einfach nochmal wichtig ist zu sagen, ist, es ist ja nicht nur, es ist eine Obhutnahme, ist immer ein schwerer Eingriff in eine Familie. Also das muss man sich ja mal vorstellen, wenn von heute auf morgen ein Kind in Obhut genommen wird, was das für das ganze Familiensystem bedeutet.
Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst, weil das natürlich, haben wir in der letzten Folge auch schon gehabt, zu den Grundrechten der Eltern natürlich gehört erstmal die Erziehung, weshalb da natürlich, wenn das Jugendamt dann in der Wächterrolle oder in der Kontrollfunktion in Erscheinung tritt, dann ist es in diesem Fall natürlich besonders ein massiver Eingriff, der dann natürlich auch nicht ohne Konsequenzen bleibt. Ich sag mal, wenn die Obhutnahme mit Zustimmung der Eltern erfolgt, dann ist es nicht erforderlich. Aber wenn die Eltern dieser Obhutnahme nicht zustimmen, dann muss eigentlich unmittelbar das Familiengericht eingeschaltet werden. Und das ist dann die Stelle, die letztendlich, gerade weil es ja da auch um Verfassungsrechte geht, dann entscheiden muss, ob das sozusagen ein gerechtfertigter Eingriff war zur Abwendung der Gefährdung oder nicht. Wenn die Eltern dem zustimmen, dann ist das nicht so. Und das muss dann auch eigentlich unmittelbar erfolgen, beziehungsweise in einem Eilverfahren muss das Familiengericht dann entscheiden, ist das jetzt die richtige Entscheidung.
Ich finde das immer spannend, auch vor dem Hintergrund, welche Macht und Bedeutung hat eigentlich das Jugendamt. Ich finde das immer auch medial so ein bisschen sehr zugespitzt und deswegen versuche ich auch Studierenden immer drauf dafür zu sensibilisieren, wenn ich zum Beispiel Seminare mit meinem Rechtskollegen zusammen mache, der sagt, ey, das Jugendamt kann in letzter Konsequenz langfristig gar nichts entscheiden, ne? Sondern es ist das Familiengericht, was die Entscheidung treffen muss. Also dieses Bild von das Jugendamt nimmt die Kinder aus der Familie, ist ja, sage ich mal, schon, wenn wir über den Obhutnahme sprechen, sehr zeitlich stark begrenzt. Also danach gibt es eben weitere Instanzen, die da tätig werden müssen. Ich glaube, das muss auch nochmal gesagt werden, weil dieses Bild kriegen viele nicht aus dem Kopf und das finde ich schon auch schwierig.
Also es braucht eine akute Kindeswohlgefährdungsmeldung, damit das Jugendamt überhaupt diesen Schritt ergreifen kann und dann kann ein Kind in Obhut genommen werden. Aber sowas kann auch zum Beispiel geplant werden. Also man kann mit den Eltern das vorbesprechen, dass ein Kind vorübergehend oder auf längere Zeit mal einen Pausenknopf drückt, dann ist es vielleicht keine Inobhutnahme mehr, wenn es keine akute Gefährdung ist. Aber diese Möglichkeiten bestehen eben rechtlich. Und wichtig ist ja, dass man eigentlich versucht, in einem Boot zu sitzen und gemeinsame Lösungen zu finden. Und diese akute Gefährdung, das ist einfach der krasseste Eingriff in ein Familiensystem, den der deutsche Staat vornehmen kann.
Ja, die anderen Fälle, die waren jetzt gerade noch nicht mit drin. Die hatte Olli gerade genannt, wenn die jungen Menschen sich selber melden. Und da weiß nicht, was ihr für, ob ihr da Beispiele habt. Also ich habe da schon auch häufig von gehört, letztens auch in einem Seminar sagte, dass jemand, der auch in einer Obhutnahmeeinrichtung arbeitet, sagte, wir haben ganz häufig auch Jugendliche, die sagen, boah, ey, zu Hause gehen mir alle auf den Sack. Ne? Ich gehe zum Jugendamt und sage, geht all das überhaupt nicht mehr? Und wo dann nachher rauskommt, in einer Obhutnahmestelle ist auch nicht so geil. Ich gehe dann nochmal wieder zurück, weil meine Eltern haben mir zu Hause nicht mehr erlaubt, mit der Playstation zu spielen oder was weiß ich. Ist jetzt ein bisschen bescheuertes Beispiel, aber auch solche Fälle gibt es, glaube ich, hin und wieder auch. Ne? So, wo man denkt, oh, ist das jetzt... aber ich kenne auch den gegenteiligen Fall, wo ich wirklich einen Fall hatte, wo auch eigentlich klar war, also wenn der junge Mensch sich meldet, und das sind wirklich schwierige Zustände zu Hause, das Jugendamt das nicht ernst genommen hat. Also es gibt ja beides so ein bisschen. Ne? Also wisst ihr, was ich meine? Das ist so beides.
Also ich kenne die Situation auch viel. Ich kenne auch viele tatsächlich Selbstmeldende. Erlebe auch die Kolleginnen und Kollegen des Jugendamtes dann häufig, wenn da schon eine Fallverbindung vorliegt, dass die auch auf diese Möglichkeit hinweisen und sagen, wenn es nicht funktioniert, hast du jederzeit die Möglichkeit und am Wochenende auch über die Polizei die Bereitschaft zu erreichen und dich in Obhut nehmen zu lassen. Dass die auch darauf hinweisen aktiv, dass das jetzt so zu so einem, ich lasse mich mal ein Obhut nehmen, weil der andere gerade auch da ist, habe ich auch schon mal gehört. Aber glaube, gut, dann gibt's andere Instrumente und dann kann man ja auch schnell begründen, warum es keine akute Gefährdungssituation mehr ist, wenn der Kumpel da auch gerade ist.
Und dann ist ja auch die Frage, also das hast du jetzt gerade angesprochen mit der Polizei, dann hat der Jugendamtsmitarbeitende gesagt, du kannst dich bei der Polizei melden und sagen, dass du in Obhut genommen bist. Das sehe ich auch richtig kritisch, weil wer ruft als Kind oder Jugendlicher bei der Polizei an, wenn es wirklich zu Hause brennt und sagt, ich möchte, dass ihr mich holt?
Habe ich aber schon erlebt.
Ja.
Habe ich schon erlebt. Also,
aber es ist trotzdem eine, also wirklich.
In den Randzeiten, abends oder am Wochenende, dann schon. Wenn die, also ich sag mal so, wenn das jetzt irgendwie ein erstmaliger Kontakt irgendwie mit Jugendhilfe ist oder sowas, dann wahrscheinlich nicht. Da hast du wahrscheinlich vollkommen recht. Aber junge Menschen, die vielleicht schon mit Kinder- und Jugendhilfe in Kontakt gekommen sind, die kennen, glaube ich, die Wege schon und wissen,
ist total gut, aber ich finde die Hürde über die Polizei, das ist nicht in jeder Kommune so, die ist einfach hoch und darauf muss man einfach schauen, ob es nicht andere Wege gibt, als die 110 dann zu wählen.
Ja, also bei uns war es häufig, dass das dann in Beratungsgesprächen am Rande rauskam, dass da gesagt wurde, okay, eigentlich sind die Zustände zu Hause nicht mehr so und dass Jugendliche dann in der Jugendberatung oder so gesagt haben, boah, eigentlich Ich traue mich aber irgendwie nicht und ich würde jetzt auch niemals die Polizei rufen und dann quasi mit Begleitung das dann quasi gemacht haben. Aber ich stimme dir zu, die Hürden, also wenn ich jetzt wirklich so in einem Notfall, glaube ich, wenn ich jetzt da jetzt mal so einen 11-, 12-Jährigen oder sowas vor Augen habe, der sagt, boah, jetzt geht's gar nicht mehr oder auch jünger von mir, der wird ja niemals irgendwie sagen, okay, ich rufe jetzt mal 110. Der wird wahrscheinlich dann schon eher auffällig, vielleicht in Einrichtungen, in Schule und so weiter und dann über Umwege. Und dann ist es ja eigentlich dann häufig dann auch nicht mehr dieser akute Fall. Also es ist schon schwierig, also diese Frage nach Hürden, das ist schon auch eine berechtigte Frage, ne?
Und dann ist ja auch die Frage, wenn du jetzt gerade von Schule und Kindergarten sprichst, wenn die Schule eine Kindeswohlgefährdungsmeldung gemacht hat und das Jugendamt denkt, sie müssten jetzt direkt in Obhut nehmen, ob dann Schule ein geeigneter Ort für eine direkte Inobhutnahme ist.
Ich habe es auch schon mal erlebt, freitags irgendwie, da musste bis 13 Uhr, musste die fast mit, keine Ahnung, drei Kollegen in die Schule da gestürmt, in die Grundschule und haben da einen jungen Menschen, der die gar nicht kannte, gesagt, du musst jetzt bitte einmal eben rauskommen und mitkommen, du wirst jetzt in Obhut genommen, weil um 14 Uhr Feierabend war. Das ist natürlich schon ein echtes Problem. Ich glaube, dass das auch ein Bereich ist, den man noch viel stärker in den Blick nehmen muss. Was macht das mit den jungen Menschen, in so einer Krisensituation in eine Obhutnahmeeinrichtung zu kommen, wo andere junge Menschen, die auch in Krisen sind, gerade sind?
Aber auch, was macht das mit dem Rest einer Klasse, wenn ein Kind in Obhut genommen wird, in der Mittagspause oder in der Frühstückspause kommt das Jugendamt und danach ist das Kind nicht mehr da. Aber alle haben mitgekriegt, dass das Jugendamt gerade gekommen ist. Was macht das mit Kindern? Und warum muss das an Orten wie Schule und Kindergarten passieren? Also das kann ja durchaus begründet sein, aber bitte betrachtet das ein bisschen kritisch, weil es hat Auswirkungen auf alle Kinder und Jugendlichen, die das mitkriegen.
Ja, und eine andere Sache, die mir jetzt auch noch gerade kommt, also vielleicht, ich weiß nicht, habt ihr das Gefühl, wie sind so diese Handlungspraktiken in den Jugendämtern, die ihr bis jetzt so erlebt habt in den Fällen? Seht das? Wenn, also sowohl in Fällen, wo sich der junge Mensch selber meldet, als auch in Fällen, wo vielleicht dann wirklich über, ne, also wir haben gerade so nochmal gesagt, insofern erfahrene Fachkraft, Gefährdungseinschätzung und so, das klingt alles so ganz streng durchformalisiert, aber es gibt ja auch Fälle, wo dann nachher das Jugendamt vielleicht sagt, ach, also so kritisch sehen wir die Situation jetzt hier nicht. Also ich will jetzt keinen Namen von Jugendämtern nennen, aber ich kenne auch solche Fälle, wo dann diese Einschätzung so, auch natürlich nach einem Hausbesuch, so ausgelegt wurde, und ich dachte, naja, also so dringend ist es doch jetzt hier nicht. Also was glaubt ihr, wie ist diese einzelne Fachkraft oder die einzelnen Fachkräfte, die das dann entscheiden, wie großen Einfluss haben die eigentlich darauf, ob jetzt eine Obhutnahme stattfindet oder nicht? Also auf alles andere können sie ja, muss das Familiengericht ja entscheiden. Aber in diesem Moment, finde ich, bist du ja schon sehr abhängig davon, welche Fachkräfte oder welche an welchem Jugendamt, welchen Spirit gibt es in dem Jugendamt? Wird das ernst genommen? Wird da gesagt, naja, das macht irgendwie noch zusätzliche Kosten oder so? Ich weiß nicht.
Aber bei Nacht-A-Meldungen müssen die ja einfach reagieren und einige reagieren da schneller, einige weniger schnell. Und dann ist natürlich auch die Praxis, je nach Jugendamtsmitarbeitende, auch unterschiedlich. Und dennoch glaube ich, dass die sich ja auch im Team beraten, bevor die in Obhut nehmen. Das entscheidet ja nicht.
Und beraten müssen auch.
Genau, ja. Das entscheidet ja klar, nicht einer alleine und dass das schon dann gründlich abgewogen wurde. Warum es dann dennoch zu Praktiken kommt, dass das in Schule direkt passiert, das weiß ich nicht, weil das müsste man wirklich von außen, das müsste jede Sozialarbeiterin erkennen, dass das nicht der geeignete Raum ist.
Aber es gibt aber solche Fälle, ne?
Ja.
Guck dir Lüchte an. Was weiß ich, also es gibt genug Fälle, wo du eigentlich sagen müsstest, ey Leute, da gibt es so viele Hinweise, eigentlich gibt es gar keine andere Möglichkeit. Mhm. Und trotzdem werden vielleicht andere Entscheidungen getroffen. Das finde ich schon auch spannend, gerade die wir jetzt auch Fachkräfte ausbilden, zukünftige, wo man sagt, okay, also das ist schon.
Ich tue mich da schwer mit der Beantwortung, weil ich gar keine Antwort auf die Frage habe. Ich kann es gar nicht beurteilen, inwieweit, wäre mal interessant für Forschung, an der Stelle mal anzusetzen, welche Dynamiken, welche Sachen spielen da eine Rolle. Denn wenn ich jetzt im Jugendamt arbeite, so, und ich habe da eine 8a-Meldung und es ist relativ klar, da ist jetzt nur eine Obhutnahme eigentlich angezeigt. So, dann brauche ich auch eine Einrichtung, die sozusagen das den jungen Menschen aufnimmt, sonst habe ich den ja erstmal bei mir sitzen und muss gucken, wie ich den unterbringen kann, den jungen Menschen. Ich weiß nicht, inwieweit da dann solche Sachen von Arbeitszeit, Wochenende und so weiter eine Rolle spielen, dürfen sie natürlich nicht, aber welche Dynamiken da so aufploppen. Also sag mal, die in Obhutnahmeplätze sind ja jetzt auch nicht rar gesät. Und ich muss dann ja als Fachkraft auch vielleicht ein bisschen, in der Medizin nennt man das Triage, in der Jugendhilfe gibt es sowas nicht, aber natürlich schon irgendwie überlegen, wie akut ist das jetzt? Hat das vielleicht doch noch bis morgen Zeit? Und das ist, glaube ich, eine Herausforderung für Fachkräfte, für alle immer, glaube ich, egal wie lange die da auch schon sind, die unheimlich schwierig ist. Oder?
Also ich denke gerade, wir haben eine akute Kindeswohlgefährdung und ich sehe den Staat in der Pflicht zu handeln. Und das einfach auch ernst zu nehmen.
Ja, aber dann ich muss das Kind ja auch irgendwo unterbringen.
Ja, aber daran kannst du ja nicht scheitern.
Nein, natürlich darfst du daran nicht scheitern. Nein, dann sitze
ich. Und an diesen Gedanken darfst du auch nicht scheitern eigentlich, ne?
Nein, aber ich kann das Kind auch nicht mit nach Hause nehmen.
Ja, aber ich finde, Olli, das, was du ansprichst, ist ein wichtiger Punkt, weil ich glaube schon, dass auch Mitarbeiter in den Jugendämtern sind ja auch nur Menschen. Und natürlich denken die auch an ihre Interessen und sagen, so. Und das konfligiert vielleicht mitunter auch mit so Fragen nach, oh, was ist jetzt eigentlich meine Pflicht, ne, im Rahmen meiner Tätigkeit? Und dass es so ein Abwägungsprozess ist und das manchmal auch schwierig ist, gerade wenn du schon sagst, wir waren ja auch, Jan und ich waren ja auch in Wohngruppen unterwegs, wo dann auch ein Obhutnahmeplatz langfristig belegt war von einem jungen Menschen. Also die hätten gar nicht mehr in Obhutnehmen können, weil der Platz belegt war. Aber da merkt man, wo der Fehler im System liegt, weil dieser junge Mensch keine Anschlusshilfe bekommen hat, also keinen Platz in einer anderen Einrichtung. Also sowas gibt es ja auch. Und das zieht sich ja wie so ein Rattenschwanz durch, dass dann auch Mitarbeiter in den Jugendämtern vielleicht sagen, boah, ich weiß gar nicht, wo ich die Person jetzt so unterkriegen soll. Und ne, dann, also ich kenne auch so Konstrukte, dass dann gesagt wird, naja, gut, ne, dann vielleicht jetzt mal über Nacht zur Oma und am nächsten Tag gucken wir mal, ob wir SPFH oder irgendwie sowas. Also solche Fälle gibt es. Also da merkt man, dass dieses System und auch mit Sicherheit regional und kommunal natürlich auch sehr unterschiedlich ja auch immer wieder herausgefordert wird. Und die Fachkräfte, das letztendlich dann so, die sind so an so einer Schlüsselstelle, finde ich.
Ja, die verwalten das Problem, ne? Also ich sag mal, ich glaube schon, dass die vor der Herausforderung stehen, tatsächlich das alles mitbedenken zu müssen. So, ne? Und was du ja angesprochen hast, dieses mit der Verweildauer, dass keine Anschlusshilfen. Letztendlich ist die Obhutnahme ja eine Krisenintervention mit dem Ziel, wenn die Eltern dem dann zustimmen, sozusagen relativ zeitnah, dann auch in die Krisenklärung überzugehen und Lösungen zu entwickeln. Und es kann ja durchaus sein, dass man zu der Erkenntnis kommt, eine stationäre Maßnahme wäre angebracht, die es dann vielleicht nicht unmittelbar gibt. Gut, was ist dann die Lösung, ne? Also aus der Obhutnahme heraus.
Da würde ich auch nochmal, wir sind so die ganze Zeit da drüber. Also was ist mit den Kindern, mit den Eltern? Wie werden die in das ganze Verfahren wie werden die da mitgenommen? Und wenn man eine vorübergehende Klärung hat und vorübergehend, ich finde das Bild von der Pause ganz passend, aber wie kriegt man dann alle wieder mit ins Boot, dass man gemeinsam schauen kann, dass es Lösungen geben kann. Und eine Lösung kann ja zum Beispiel sein, eine Tagesgruppe oder eine Therapie für jemanden in der Familie, um das Problem irgendwie zu beruhigen. Das können ja sehr, sehr vielfältige und kreative Lösungen sein. Aber für die müssen ja auch irgendwie alle, da müssen ja alle mitwirken wollen. Und das kriegt man nur hin, wenn man auch alle möglichst schnell nach so einer akuten Krisenintervention mit ins Boot holt. Und das ist ja so ein bisschen auch das Thema, das hatten wir in einem Vorgespräch auch noch besprochen, in einer Obhutnahmegruppe zu arbeiten. Was bedeutet das eigentlich für Fachkräfte? Also was haben die da für eine Aufgabe?
Und vor allem, also ich habe da keine empirischen Daten zu, aber ich habe schon manchmal das Gefühl, dass das schon ein sehr herausfordernder Job ist und die Verweildauer der Fachkräfte da gar nicht so lang ist. Vielleicht ist das auch nur so ein Gefühl und ist jetzt nicht evidenzbasiert, aber es ist natürlich so, dass die natürlich in dem Zwiespalt sind, da kommt ein krisenbelasteter junger Mensch, der natürlich jemanden braucht, der dann auch erstmal da ist und sich sozialpädagogisch kümmert und bemüht. Auf der anderen Seite ist es eine kurzfristige Maßnahme und der Beziehungsaufbau ist eigentlich auch nicht angezeigt. Was natürlich ein Spannungsfeld ist, denn ich bin ja als pädagogische Fachkraft natürlich auch mit einem gewissen Ziel in diesem Handlungsfeld ja auch tätig. Und ich sag mal, Aufsicht und Betreuung.
Also Beziehung gibt es in Obhutnahmegruppen bewusst halt nicht. Darauf wird verzichtet, weil man sagt, die Kinder und Jugendlichen sollen sich hier nicht zu wohl fühlen. Wir wollen nur eine kurzfristige Hilfe anbieten. Aber was macht es mit den Kindern, wenn die in Obhut genommen werden, was Krise traumatisierend genug ist und dann finden sie da jemanden vor, der nur begleitet und betreut und vielleicht nicht mal pädagogisch ausgebildet ist, was ja auch zunehmend vorkommt. Wie schauen wir eigentlich auf das Feld der Inobhutnahmegruppen? Das finde ich auch nochmal sehr spannend.
Weil da die Distanz überwiegt. Also zumindest die Annahme zum Wohle der Kinder, weil die ja eh schon vielleicht Beziehungsabbrüche haben, dass da nicht noch irgendwie mehr entsteht, weil ja klar ist, das soll ja eigentlich nicht langfristig so sein. Aber gleichzeitig die Nähebedürfnisse und Wärmebedürfnisse ja vielleicht gerade oder Zuwendungsbedürfnisse ja gerade in so einer Situation ja eigentlich da sein werden. Ne? Also ich finde das auch schwierig. Ich würde sagen, also können, glaube ich, noch länger darüber diskutieren, aber ich glaube, wir müssen zum Ende kommen. Ne? Ja. Ich weiß nicht, ich habe auch irgendwie gerade heute jetzt irgendwie das Gefühl, dass ich einen ganz großen Eierlikör brauche.
Ja, ein bisschen viele Fragezeichen, ne? Also, ja.
Boah. Wir haben ja wahrscheinlich noch eine Supervisionsfrage von Jana, die kriegen wir ja auch
die
noch.
Lockert jetzt wieder ein bisschen auf. Ja.
Ne? Oh, ich wollte eigentlich eine traurige jetzt gerade ein bisschen.
Ja.
Oh.
Ja, dann mach noch die traurige und dann sagen wir danach noch was über einen Jugendhilfetag, ein bisschen was Fröhliches.
Ja. Ich war nämlich gerade, finde ich sehr, sehr spannend, wie geht's ihr eigentlich mit Beziehungsabbrüchen um? Das ist ja nicht nur, dass das die Kinder und Jugendliche durch eine Inobhutnahme oder durch eine Inobhutnahmegruppe betrifft. Man selbst ist ja auch mal im Alltag von Beziehungsabbrüchen betroffen. Und wie kann man gut für sich damit umgehen und gut aus Beziehungsabbrüchen rausgehen? Wie kann man die auch vielleicht gestalten? Vielleicht muss man auch mal Beziehungen abbrechen. Wie geht ihr eigentlich damit um?
Wir sind froh, dass wir die Frage nicht beantworten müssen.
Genau, und zum Werbeblock überleiten dürfen. Wir haben in der letzten Folge schon gesagt, die Anmeldungen für den Deutschen Kinder- und Jugendhilfetag in Leipzig im Mai sind freigeschaltet und wir sind da auch vertreten mit Veranstaltungen. Jana und ich, wir haben beide Vorträge. Ich habe zwei, Jana hat einen und es gibt noch eine Überraschung, wo dann wir alle drei, also Jana, Mike und ich, beteiligt sein werden. Wir wollen mal eben einmal sagen, wo ihr euch anmelden müsst, damit ihr das Bescheid wisst. Also bei mir geht es um Demokratiebildung in der Schulsozialarbeit. Also was ist da eigentlich der Auftrag? Welche Möglichkeiten gibt es da in der Einzelfallhilfe, in der Arbeit mit Gruppen? Also wie kann man junge Menschen eigentlich für die Demokratie begeistern? Was ist eigentlich überhaupt Demokratiebildung? Darum soll es in einem Vortrag von mir gehen, wo aber auch eine Schulsozialarbeiterin mit dabei sein wird, moderiert von Jana.
Hallo, da sehen wir uns vielleicht.
Und wir haben eine weitere, etwas größere Veranstaltung, da geht es um die
Zukunft der Fachkräfteausbildung in der inklusiven Kinder- und Jugendhilfe.
Richtig, jetzt denke ich an die Personen, die uns geschrieben haben als VerfahrenslotsInnen. Wie muss man eigentlich qualifiziert sein für die inklusive Jugendhilfe? Aber natürlich nicht nur als VerfahrenslotsIn. Da wird es, glaube ich, einen Input von dir und von mir geben.
Ihr seid schon ziemliche Streber, ne?
Ja, wir sind überall dabei.
Ihr könnt euch jetzt anmelden. Die Plätze sind rar, also meldet euch schnell an dazu. Und dann können wir auch noch mal erzählen, es gibt da auch noch eine Überraschung, der vielleicht mit dem Podcast zu tun hat.
Ja. Ja, verraten wir aber vielleicht dann erst in einer der nächsten weiteren Folgen, was noch nicht jetzt sofort. Also Deutscher Kinder- und Jugendhilfetag in Leipzig, meldet euch gerne an. Und in der nächsten Folge im März, kann man glaube ich auch schon mal anteasern, geht es um junge Volljährige und Hilfen für die und auch um Care-LeaverInnen. Das vielleicht schon mal vorweg.
Bietet sich an.
Wir freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei sein würdet und wünschen euch jetzt einen schönen Tag.
Einen schönen Tag.
Tschüss.